Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Jeden vierten Mittwoch
im Monat und zwar um 17 Uhr.
Es ist einmal etwas anders.
Ja, und heute in den Nachrichten aus der Provinz kommt was Besonderes. Und zwar habe ich vor, eine Lesung zu machen. Ludwig Thoma, die Hochzeit. Diese Lesung widme ich zuallererst einmal dem Felix Jakowitz, weil der sowas gern hört und der Techniker ist, der mich von Anfang an hier in der Sendung begleitet und ohne den ich verloren wäre. Und weil ja Dwiesen ist und der Anlass für Dwiesen ist eine Hochzeit, da kennt es ja, ich selber mal kundig mache, ich war gerade vorhin auf der Dwiesen, bin kurz mit drüber gegangen. Es gibt zwei Neuheiten, die mir aufgefallen sind. Das eine, das sind Kunstblumenkränzel, die Madel jetzt aufhaben. Besonders albern. Und dann gibt es Kulinarisches zu berichten, Neues, nämlich es gibt Chili-Mandeln, Chili-Bratwürste und zu meiner großen Überraschung einen Chili-Leberkäse. Ich bin jetzt nicht dazu gekommen, dass ich den probiere, könnt ihr mal machen. Jetzt hört ihr im Hintergrund die Rufe von der Straße her, also wenn da jemand neibleert, das macht nichts, das sind dann Wiesenbesucher. Jedenfalls, ich möchte lesen Ludwig Thoma Hochzeit. Zunächst gebe ich euch mal ein bisschen einen Überblick darüber, wer der Ludwig Thoma gewesen ist und was er alles so gemacht hat. Er ist 1867 in Oberammergau als fünftes Kind von einem Förster geboren worden und in Vorderriss an der Isar aufgewachsen. Also er ist 7 Jahre, da stirbt sein Vater. Sie leben da schon in Forstenried draußen. Die Mutter erzieht die 7 Kinder alleine. Trotz dem häufigen Schulwechsel macht der Thoma das Abitur und zuerst studiert er Forstwissenschaften und nach einem Jahr Jura. 1897 stirbt die Mutter, also er ist 30 Jahre alt, da zieht er nach München, wo er Kontakt zum Simplicissimus kriegt und beginnt Werke unter dem Pseudonym Peter Schlemihl zu veröffentlichen. Ab 1899 arbeitet er nicht mehr als Rechtsanwalt, sondern ist ständiger Mitarbeiter beim Simplicissimus. 1907 heiratet er die philippinische Tänzerin Marietta di Rigardo. Die sich von Anfang an anbahnende Scheidung folgt 1911. 1908 zieht er ins Haus an der Tuften nach Tegernsee und das wird auch mit ein Scheidungsgrund gewesen sein. Weil die Marietta hat anscheinend wahnsinnig wenig Lust gehabt, da über an dem Tegernsee zu hocken, während es ihm das sehr gut gefallen hat. Bis zum Ersten Weltkrieg gilt Thoma als unbequemer Linksliberaler. So muss er zum Beispiel 6 Wochen ins Gefängnis wegen einem Gedicht, das er geschrieben hat. Dann, nach dem Ersten Weltkrieg, wird er extrem kriegsbegeistert und nach der Niederlage maßlos verbittert. Wie übrigens viele seiner Zeitgenossen. Ab 1918 schreibt er antisemitische Hetzartikel gegen die Regierung in Berlin und gegen die Sozialdemokratie. Und das ist das Verrückte an dem, und verliebt sich gleichzeitig in die verheiratete Jüdin Maidi Liebermann, die seine Gefühle wahrscheinlich erwidert, deren Ehemann aber nicht in die Scheidung einwilligt. Thoma stirbt 1921 an Magenkrebs. Sein beträchtliches Vermögen vermacht er zum allergrößten Teil Maidi Liebermann. Begraben ist er in Rottach-Egern zwischen Maidi und einem seiner engsten Freunde, nämlich dem Ludwig Ganghofer. Zur Erinnerung ein paar Werke, die vielleicht von euch vorher kennen, nämlich diese Lausbuben-Geschichten, die sind einmal verfilmt worden, die Lokalbahn natürlich, Moral, die Filzerbriefe, Erster Klasse, unvergesslich, der Wittiber, ein Münchner im Himmel, Heilige Nacht, wird er sehr oft gelesen, und der Rurp. Das Ganze, also heute hören Sie auf Lora München, übrigens dem freien Radio, die Erzählung Hochzeit. Thoma erzählt da eine Begebenheit, wo alles so hinausgeht, wie es sein soll. Also alles klappt. 2 Begriffe will ich kurz erwähnen. Es kommt das Wort Furm vor. Das bedeutet laut dem Bayerischen Wörterbuch von Schmeller Form, Anschein. Und es wird an anderer Stelle behauptet, dass vom Englischen firm kommt und deswegen standfest bedeutet. Keinen richtigen Furm zum haben, heißt also vermutlich lapprig in der Gegend rumstehen. Und das Zweite ist das, was ich erklären will, wenn es heißt, dass der Jud Wassermann den Hof zertrümmert hat, dann ist das kein antisemitischer Ausfall, sondern das bedeutet ganz offiziell, dass ein Hof nicht weitergeführt wird, sondern in verschiedene Teile aufgeteilt wird und die Teile werden dann an unterschiedliche Personen verkauft. Ich beginne jetzt mit der Lesung und zwar mit dem Anfang. Andreas Weidenschlager, dem Reichelbauern von Pelham sein Sohn, war jetzt geschlagene 28 Jahre alt und es schien Zeit, dass er den Hof übernehme. Mit dem alten Reischel ging es bedächtig abwärts. Seit dem Schlaganfall im vorigen Sommer war er von der Kraft gekommen und zu allem Unglück ging ihm am Blasiustag das hintere Rad von einem Fuhrwerk über den Fuß. Er musste 3 Wochen in einem Bett liegen und hatte viel Zeit, über das nachzudenken, was jeder muss und was keinen freut. Alt werden, meine ich, und sterben. Auf dem Land ist die Sache nicht so wie in der Stadt, wo die meisten bis zu allerletzt das Vermögen ängstlich beisammenhalten und denken, wenn ich einmal tot bin, werden die Erben schon einig werden oder nicht. Ein Bauernmensch will noch zu Lebzeiten Ordnung haben und sehen, dass die Heimat in richtige Hände kommt. Die Geschlechter ziehen auf und gehen, aber der Hof bleibt. Er muss regiert werden und es geht nicht, dass ein alter, kranker Mensch der Sache vorsteht, der nicht mehr nachsehen kann, zum Rechten und den Ehehalten ausgeliefert ist. Ich glaube nicht, dass der Reischelbauer sich die Gedanken alle so schön gesetzt hat, aber der Sinn war der nämliche und darum hielt er mit seiner Bäuerin eine verständige Zwiesprache. Bäuerin, sagte er, wir müssen übergeben. Es geht gar nicht mehr anders. Das gibt's gar nicht, dass ich nur einmal wäre. Wenn mein Hax gut ist, kommt wieder was anderes. Das ist schon wahr, wenn man es richtig bedenkt, antwortete die alte Reischlin. Und nachher, einmal muss ja doch sein, sagte er wieder. Siehst, der andere geht ja fleißig nach, aber es ist doch was anderes, wenn er selber regiert. Bei den Dernsbohnen ist ja sonst der Respekt schon gar nicht so vorhanden. Und voraus mit die Weibsbilder, gab die Bäuerin zurück. Da ist ja ganz aus. Ich kann auch nicht mehr so, wie es braucht. Und Marian tut gerade, was gern mag. Erst gestern hat es der Bläs wieder kein Futter nicht vorgegeben. Und mit den kleinen Facken gibt es überhaupt gleich gar nicht ab. Es kehrt heute eine junge Bäuerin auf dem Hof. Ja, freilich. Weißt du was, Bäuerin? Auf Georgi übergeben wir. Dabei kann sich der andere eine Hochzeiterin finden und bald nach der Heirat angeht, sind schon die Jungen auf dem Hof. Ist er besser, als wir, wenn wir uns noch vorpfretten. Mir ist auch lieber Reischl, wenn wir ihm früher übergeben. Jetzt muss halt der andere schauen, dass er bald eine Hochzeiterin zum Zeug bringt. Die welcherne meinst, dass er heiraten soll? In Pelham ist keine Bäuerin. Ein Haberlbauer, die sei kriegt nicht mehr als wir 8000 Mark. Und das ist nicht einmal ganz gewiss. Ich habe mir schon gedacht, Reischl, ob ein Schlossbauern von 4 Kirchen seine zweite Tochter nicht recht war. Das war ja schön Sache beinand und Bargeld. Ein Schlossbauern seine zweite Tochter? War nicht wieder. Aber weißt, vielleicht ließ sie noch eine auftreiben, die wo noch mehr hat. Die Zwiesprache wurde unterbrochen, weil André hereinkam. Scott, sagte er und hing den Hut an den Nagel. Dann klopfte er den Schnee von seinen Stiefeln und setzte sich auf die Ofenbank neben die Katze hin. Wir haben gerade von dir geredet, André, sagte der alte Reischl. So? Ja? André holte aus der Rocktasche eine Zigarre hervor und weil die Blätter locker waren, fuhr er mit der Zunge daran auf und ab, bis sie hielten. Wir werden ihm früher übergeben, sagte der alte. Das habt ihr schon oft gesagt. Ja, aber jetzt geht's gar nicht mehr anders. Der Mutter ist auch recht, wenn wir in Austrag gingen. Wenn man es richtig bedenkt, ist das Gescheitste, bekräftigte die Reischlin. Es war nicht mehr zu früh. Ich gehe jetzt schon auf den 30er hin, sagte nach einer Weile André und zog heftig an seiner Zigarre, welche nicht brennen wollte. In der Stube wurde es still. Man hörte die Uhr ticken und das Feuer knistern. Die Katze rieb behaglich schnurrend ihren Kopf an der Ecke des Kachelofens. »Sollst du halt geschwind um eine Hochzeiterin schauen?«, fing der Reischl wieder an. Wir haben gemeint, ein Schlossbauern von vier Kirchen, er sei eine Tochter, sagte die Reischlin und legte einen Buchenscheitel im Ofen nach. Ein Schlossbauern, er sei eine, warum nicht, mir ist recht. Ja, aber der Vater meint, vielleicht kannst du noch eine kriegen, die wo noch mehrer hätte. Das war noch besser, meinte der andere und zündete zum vierten Mal seinen Stummel an. Soll ich besser mehrer als wir weniger. Meinst du nicht, dass wir etwa einen Feichtel fragen sollten, fragte der Alte. Ein Feichtel? Ja, der kennt uns leicht ohne voran. Ein Schneiderlenz von Sinzing hat eine ganz schwere zugebracht, bis vor der Hollerdau auf. Probieren wir es. Ich tue ihm eine Botschaft, dass er kommt. Ich muss ja so morgen auf Watzling fahren, weil ich vom Geschel davor Prügelhals kriege. So endete die Unterredung, in welcher beschlossen wurde, dass Andreas Weidenschlager in den Ehestand treten sollte. Am nächsten Tag begab sich der Heiratskandidat nach Watzling. Er brachte zuerst sein Geschäft in Richtigkeit und ging dann bedächtig zu dem kleinen Hause, wo Nepomuk Feichtel wohnte. Also, der Thomas lässt seine Figuren in dem Stück handeln und sprechen. Er erzählt nichts über ihre Gefühle oder ihre Sehnsüchte, die sie vielleicht im Geheimen haben. Die Landbevölkerung scheint ja damals gern zum Tanzen gegangen zu sein und sie haben gern gesungen. Vielleicht kann man von dem ausgehen, dass das eine Möglichkeit war, so verdeckte Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Sie hören im Moment gerade Radio Lora, also Lora München, mit einer Lesung von einer Erzählung von Ludwig Thoma, und zwar Heirat. Und zu der kehren wir jetzt zurück. Der Feichtel ist ein Schäfer. Er wird von Thoma als schlau und findig beschrieben, aber auch als eher arm und ohne gesellschaftlichen Status. Den holt man, wenn ein Mensch krank ist und um den Doktor zum Sparen. Oder wenn mit einem Viech was nicht stimmt. Feichtel kommt rum. Er kennt jeden Hof und seine Bewohner. So wird er um Rat gefragt bei Grundstücksgeschäften, beim Viehhandel und bei der Suche nach möglichen Heiratskandidatinnen und Kandidaten. Der André geht genau in der Angelegenheit zum Feichtel. Die einigen sich auf eine mögliche Hochzeit darin und machen einen Termin aus, an dem sich die Braut nicht etwa dem Bräutigam, sondern dem sei Sach anschauen soll. Feichtel leitet alles in die Wege. Und da weiß er schon, dass er um seinen Lohn wird kämpfen müssen und dass er, der arme Schäfer, auf der Hochzeitsfeier nicht eingeladen sein wird, aber dass er trotzdem hingehen wird. Feichtel traf zuerst die Schwester der Kandidatin, die Schneiderbäuerin. »Was willst, Feichtel?« fragte sie. »Wir haben doch heute keine Nudelnbacher.« »Weiß schon, zwingend dem komme ich nicht, aber ein schöner Flachs hätte ich, Luftdrucker und gut zum Brechen, ich gebe ihn billig her.« »Wir brauchen keinen Feichtel, wir haben selber genug.« »Ja, aber die Schwester möchten vielleicht, sie hat's gesagt, bei ihren übrig hab, soll ich kommen.« »So, red halt mit ihrer. Sie werden nicht weit sein, warte, ich schreie ihr einmal. Emerenz! Emerenz!« Eine schrille Stimme antwortete vom hinteren Ende des Hausgangs her, »Was gibt's?« Dann hörte man eine Tür öffnen und sah eine große, vierschrötige Weibsperson in der Dämmerung auftauchen. Sie kam näher, wobei die schweren Holzpantoffeln einen ziemlichen Lärm auf den Steinfliesen verübten. »Wir haben Emerentia Salvermoser vor uns, ein stark gebautes, robustes Frauenzimmer. Nicht schön, aber von rüstigen Manieren und lebhaften Bewegungen. Das Gesicht ist mit Sommersprossen bedeckt, besonders um die stumpfe, aufwärts stehende Nase herum. In dem dürftigen, braunen Haar, welches unordentlich in die Stirne hineinhängt, stecken ein paar Strohhalme, weil die Emerenz auf der Tenne war. Die großen, gut entwickelten Hände sind unter dem Schurz versteckt, aber nur so lang, bis Emerenz das Bedürfnis fühlt, mit dem Rücken der rechten Hand einige Male unter der Nase herumzufahren.« So sah die künftige Reischelbäuerin aus. »Was gibt's?« fragte sie noch einmal, als sie näher gekommen war. »Der Feichtel will ich«, antwortete die Schwester, »weil du bestellt hast wegen einem Flachs.« »Ich? Ich hab doch keinen Flachs nicht bestellt.« »Der Feichtel sagt's?« »Da weiß ich gar nichts.« Hier unterbrach sich Emerenz, da sie bemerkte, wie ihr Feichtel heftig zublinzelte. »Aber wart«, fuhr sie mit großer Geistesgegenwart fort, »aber wart, ihr gesagt habe ich schon einmal was von einem Flachs. gesagt habe ich schon was, aber ich weiß nicht mehr so genau, habe ich einen bestellt oder habe ich keinen bestellt, Feichtel? Jo, Emmerenz, weißt du es nicht mehr, sagte der Schäfer und zog die Augenbrauen bedeutungsvoll in die Höhe. Einen vorigen Monat ist gewesen, du bist bei der Stammerzänzel gestanden, da hab ich zu dir gesagt, Emmerenz, habe ich gesagt. Weil du einen Flachsbraucher kannst, sage ich. Ich krieg z'nächst einen recht am billigen, habe ich gesagt. Und du hast nachher gesagt, ich schon recht, hast gesagt. Weißt du es nicht mehr? Jetzt fällt's mir schon ein, log Emmerenz. Anderen Montag ist gewesen. Ich weiß noch recht gut, weil ich mit der Stammerzänzel von der Tanzmusik geredet hab. Na, hast du jetzt einen Flachs? Und was für einen guten. Komm ein bisschen außer, in den Hausgang drin kannst du nieder so sehen. Feichtel zog bei diesen Worten ein Bündel Flachs aus irgendeiner Tasche und ging voraus in das Freie. Emmerenz folgte und die Schneiderbäuerin, welche keinen Flachs brauchen konnte, ging wieder an ihre Arbeit in der Küche. Was willst man denn? Fragte Emmerenz, als sie mit Feichtel im Hofe stand. Psst! Tu nicht so laut reden! Pass auf, Emmerenz! Hast das Heiraten nicht im Sinn? Im Sinn? Ja, im Sinn hätte ich schon. Ich kann da vielleicht einen Hochzeiter voran. So, sagte die Salvermoser-Tochter und schnupfte heftig auf, weil sie kein Sacktierer dabei hatte. So, ja wen denn nachher? Ja wen, das ist leicht gefragt, aber weißt du, Emmerenz, ganz umsonst möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte halt gerne ein bisschen was dabei verdienen. Kannst du was verlangen, bei mir die Sache gefällt? Gefallen? Gefallen tut es dir gut, Emmerenz, das sagt dir ich. Ein sauberes Anwesen, 85 Tagwerk Grund und 9 Tagwerk Holz. Der Bodenzins ist nicht zu viel und Schulden sind ganz wenig. Ein bisschen Kirchengeld ist drauf und das andere will ich nicht viel heißen. Das war gerade recht für die Emmerenz. Wenn man es bedenkt, ist es nicht schlecht, meinte die Salvermoser-Tochter. Und gut war es auch, fuhr der Feichtel fort, bis du eine heiraten darfst. Du hast eure Arbeit für andere Leute und hast selber nichts davon. Das ist wahr. Was ist denn, wenn's bei der Schwester bist? Sie kann die gut brauchen, schau, aber du wärst alt dabei und bist doch nicht mehr als wie ein Dernsboot. Das ist wahr. Ich hab deswegen nicht gesungen mein vor der Schwester. Derer ist doch nicht recht, bis du wegkommst. Aufhalten kann's mir auch nicht. Allerdings, aber bis in die eine Bengst, das ist auch zuwider, das Rinn hat keinen Wert. Das ist wahr. Und schau, Emmerenz, etwas anderes ist doch, bis du in dein eigener Sach hockst. Hast doch einen ganz anderen Form, nicht? Das ist gewiss. Und nachher musst du es richtig anschauen, Emmerenz. 85 Tagwerk Grund ist nicht wenig. Das mehrere ist Wurz und Habern und das andere sind gute Wissen. Ich sag nicht, dass wenig ist, Feichtel. Na, nachher kannst du aber 100 Magel spitzen, meinst nicht? Mei, auf das gang's mir nicht zusammen. Gell, sagst du selber, Emmerenz, es ist nicht zu viel verlangt. Siehst du das? Das gefällt mir, dass du das selber sagst. Ja, aber bloß bei mir Sach gefällt. Ach, das ist gewiss. Pass auf, mir mache die Geschichte rechtsmäßig aus. Du zahlst mir 100 Magel an dem Tag, wo die Übergabe notarisch gemacht wird, vor der Hochzeit. Danach weiß, geht's nicht mehr so gut, weil er nachher die Hand auf dem Geld hat. Und du kannst dir da nicht gleich sagen, dass du einen Schmuser zahlen musst. Ist dir nicht recht so? Ein Tag, wo die Übergabe notarisch wird. Von Notari weg. Ist recht, Feichtel. Nachher sind wir einig. Jetzt musst du aber nur sagen, wer er ist. Ja, freilich, mei, das ist ja die Hauptsache. Er ist der Reischelbauernsohn von Pellham. Sein Vater wollte übergeben, weil er keinen rechten Gesund mehr hat. So, von Pellham, da bin ich noch nie drin gewesen. Ist nicht weit weg. Zum Geh gute anderthalb Stunden hinterhalb Sinzing liegt. Hinterhalb Sinzing. Ja, na, du wirst es bald sehen. Wir müssen da um, dass du der Sache anschaust. Wann hättest denn Zeit, Emmerenz? Mir ist ja jeder Tag recht, Feichtel, von mir aus schon morgen. So, und dann holt der Feichtel die Emmerenz irgendwann einmal ab und sie gingen gemeinsam nach Pelham, wo sich die Braut den Hof anschauen soll, um zu entscheiden, ob sie den André heiraten will. Der Reischl, seine Bäuerin und André hatten sich auf die Botschaft des Watzlinger Schäfers hin in der Stube versammelt. Die zwei Alten saßen auf der mit Leder gepolsterten Bank vor dem Tische. André hatte sich auf seinen Stammplatz hinter den Ofen gemacht. Die Hauptsache ist, dass wir Gewissheit haben, dass sie 15.000 Mark hat. Ein Feichtel allein glaube ich nicht, sagte der Reischlbauer. Sie muss das Geld aufweisen, anders mag ich nicht, erwiderte André. Auch die Bäuerin mischte sich in dieses wichtige Gespräch. Wenn sie ja Schwester ist von der Schneiderbäuerin von Watzling, nachher ist schon eine Vermengung da. Aber das habt's ganz recht, wir müssen's genau wissen. Man hörte kräftige Tritte im Hausgange, die Tür ging auf und herein trat Feichtel, hinter ihm mit gesenktem Kopfe Emerentia Salvermoser. Gelobt sei Jesus Christus, sagte Feichtel in aller Ewigkeit. Amen, antworteten die zwei Alten, während André einige unverständliche Laute vor sich hin brummte. Es trat eine Pause ein. Feichtel stellte seinen Stecken an die Wand und Emerent schielte aus dem Kopftuche heraus nach dem Ofen hinüber. Setzt euch ein wenig her, sagte der alte Reischl. Kommt's heute schon von Watzling? Ja, antwortete Feichtel und schob der Emerenz einen Stuhl hin, während er selbst Platz nahm. Wie lang habt ihr den Brauch zum Umgehen? Fragte der Reischlbauer wieder. Scharfe anderthalb Stunden, sagte Feichtel. Anderthalb Stunden? Das braucht man schon. Da seid ihr nicht schlecht gegangen. Wir haben schon gut auftrieben müssen, gar aus bei dem schlechten Weg. Die Unterhaltung kam wieder ins Stocken. Emerenz rückte an ihrem Kopftierhall und strich mit der Hand den Schurz glatt. Die Reischlbäuerin beobachtete sie genau und auch André blinzelte von der Ofenbank herüber. Jetzt ist auf einmal Apper geworden, sagte Feichtel, dem das Stillschweigen nicht passte. Ja, auf einmal, gab der Reischl zurück. Der Bergwind räumt mir den Schnee auf. Geht's jetzt daheim in Dunger? Ja, morgen fangen wir an. Das ist gerade die Rechtzeit. Die Gefrier ist weg und das Schneewasser arbeitet am Boden auf. Ein Sepp schicke morgen auf die Hängelbraten aus und ich selber fahre zu einem Gallinger Bieri, ließ sich jetzt André vernehmen. Was nimmst du denn für Ros? Fragte der Bauer. Ich spanne die zwei Breindl ein, der Sepp kriegt einen Scheck und muss einen Ochsen dazu tun. Der Fuchs muss ja etliche Tage stehen. Das ist ein Greiz, dass euer Boot was feit. Der Hirs gibt keinen Obacht auf dem Stall, der Grippe tut gerade, was er mag. Das ist überhaupt ein schlechter Rossknecht, brummte der Reischl. Ich habe ihm zugeschaut, die zwei Wochen, wie er ins Holz rausgefahren ist. Der kann ja nicht einmal anfahren. Der Handgaul springt ihm alle ins Geschirr und reißt den anderen mit. Ich habe mich Gift beim Zuschauen. Ja, merkt's denn nix essen? Fragte jetzt die Reischlbäuerin, welche allmählich auftaute. Wir haben nur ein Gesicht. Emerenz tat hier zum ersten Mal den Mund auf. Ich mag durchaus gar nichts, sagte sie. Die Reischlin ließ sich von ihrem freundlichen Vorhaben nicht abbringen. Ein paar Nudeln mögt's allebei, meinte sie und ging zur Tür. Ein wenigerlei Gesicht darfst du uns schon mitbringen, Bäuerin, rief ihr der Schäfer nach. Sie mag schon was, sie tut gerade so. Die Bäuerin ging hinaus und kam nach kurzer Zeit mit gefüllten Tellern zurück. Die Nudeln waren schmackhaft geraten und das selbstgeräucherte Schweinefleisch bot einen lieblichen Anblick. Feichtel zog hinten aus der Tasche sein Messer hervor und schnitt sich ein ansehnliches Stück ab. Schmatzend und mit vollen Backen kauend, sprach er seine rückhaltlose Anerkennung aus. »Das ist nicht schlecht. Gerade recht ist. Wie lange hast du es in der Suhr gehabt?« »In der Suhr habe ich es zwei Wochen gehabt und drei Wochen in Rauchfang«, erwiderte die Reischlin. »Kranewitz sind dabei und der Knofi«, erklärte Feichtel befriedigt und säbelte sich einen neuen Flanken ab. Auch Emerenz ließ sich auf mehreres Zureden erweichen und schob in regelmäßigen Zwischenräumen bald ein Stück Nudel, bald etwas von dem Schweinernen in den Mund. »Sie ist euch bekannt«, fragte Feichtel und deutete mit dem Messer auf Emerenz. Na, wir haben uns noch nie gesehen, sagte die Reischlin. Wie lang bist denn schon, Zwatzling? Wandte sie sich an die Salvermoserin. Noch 8 Wochen wäre ich drin sei, antwortete Emmerenz. Ja, da glaube ich schon, dass ich die noch nie gesehen habe. Ich bin seit dem letzten Kirchen nicht mehr auf Watzling umgekommen. Du bist der Schwester von der Schneiderbäuerin, gell? Ja, wir sind Schwestern. Die Schneiderbäuerin kenne ich schon. Sie hat einmal ja mit der Tieren eingestellt, die zuerst bei uns war. Da hat es etwas gegeben und da sind wir zusammengekommen. Ich und Schneiderbäuerin. Zenzi hat es geheißen, die Tieren. Zenzi, die ist auf Lichtmess aus dem Dienst. So hat sie es bei der Schneiderbäuerin auch nicht länger ausgehalten. Bei mir ist sie mitten unterm Jahr davor. Ein Winter habe ich es eingestellt, der ist sie ganz leibfrisch gewesen, voraus man es am Mannsburg gesehen hat. Aber ein Sommer, wie ein Teilend angegangen ist, da hat es alle Woche eine andere Krankheit gehabt. Sie ist so viel blutarm, hat's gesagt, und die Bauernkost kann's nicht so vertragen, sagt's, weil sie einmal in der Stadt drin gelernt hat, hat's gesagt. Und nachher ist sie mitten bei der Ernte, 14 Tage, ins Krankenhaus auf Dachau rein. Das ist mir aber da schon zu dumm geworden. Du liederliches Weibsbild, habe ich gesagt. Was meinst denn du, sage ich. Einen ganzen Winter hättest du uns brav hergefressen, habe ich gesagt, und einen Sommer tätst du ins Bett legen. Warum bist denn nicht krank, sage ich, bei ihr Mannsbild um den Weg ist? Du los, habe ich gesagt. Nachher hat sie mir das Maul angehängt und gesagt, sie braucht sie nicht so herstellen lassen. Sie lässt sie durchaus gar nichts gefallen und sie geht. Geht zu, habe ich gesagt. Ist grad jemand, als du draus bist. Du Scheichauger, das Weibsbild. Die Unterhaltung war bei diesem beliebten Gespräch ordentlich in Fluss gekommen und Feichtel fand gute Gelegenheit, währenddessen mit dem Geselchten aufzuräumen. Erst als er fertig war, hielt er es für geboten, die Anwesenden wieder auf das eigentliche Ziel hinzulenken. Er reinigte sein Messer an einem Stück Brot, steckte es in die Scheide und fuhr sich dann mit der Hand einige Male über die fettig gewordenen Lippen. Reischl, sagte er dann, bist du noch nie z'Kirls riert gewesen? Z'Kirls riert? Da bin ich ja 3-4 Mal gewesen. Ich habe einmal einen heißen Kauf drin. Hast du einen Geitner nicht gekannt? Sein Hof ist da gewesen, gleich wenn man ins Dorf reinkommt, rechts vor der Straße, ein großer Hof. Beim Geitner heißt man's. Freilich habe ich den Hof gekannt. Da habe ja ich den heißen gekauft. Vor 8 oder 10 Jahren ist das gewesen. Das trifft sie ja gut auf. Sie ist ja vom Geitnerhof außer, sagte Feichtel und deutete mit dem Kopf wieder auf Emmerenz hin. Vom Geitnerhof ist sie, sagte der Reischlbauer zurück und zeigte jetzt lebhaftes Interesse. So, so, vom Geitnerhof. Salvermoser hat er sich geschrieben, fuhr der Schäfer fort. Einen letzten Sommer hat er einen Hof verkauft, der Jud Wassermann hat ihn ihm zertrümmert. Ein Herbst ist er nachher, der alte Salvermoser gestorben. So, der Geitnerhof ist zertrümmert. Das hab ich schon einmal verzeihen hören. Der wird aber kein billig hergegangen sein. Ja, gewiss nicht. Das kannst du leicht ausrechnen. 4 Kinder sind da gewesen, lauter Madel und eine jede hat 15.000 Mark gekriegt, wo der Alt gestorben ist. Bar, weil der Jud beim Kauf gleich ausgezahlt hat. 4 Kinder und eine jede 15.000 Mark, das ist ein Geld. Das ist noch nicht alles. Die Witte, die alte Salvermoserin, hat auch ein Kindsteil gekriegt. Das sind nochmal 15.000 Mark. Die Anwesenden horchten gespannt auf die Ausführungen Feichtels. Emmerenz hatte die Hände über ihrem Handkorb verschränkt und sah gerade aus. Die alte Salvermoserin hat auch 15.000 Mark gekriegt, fragte der Reischlbauer. Jawohl, ein Kindsteil. Ja, da erbt ja sie nochmal, bei die Alt stirbt. Freilich, von rechts wegen einen 4. Teil. Ein 4. Teil, 4 in 50, das geht dreimal bleiben, 3 sind 30 und 4 in 30 geht 8, nein, geht 7 mal, das sind gut Ding, 700 Mark. Ließ sich jetzt André von der Ofenbank her vernehmen. Es wird so etwas sein, meinte Feistl. Das heißt, es kann auch sein, dass die Alt demselbigen mehrer vermacht, bei dem es einen Austrag lebt. Wo lebt sie denn? Fragte die Reischlin. Sie ist auf Unterbauern verzogen zum Gläuber, der wo die älteste Tochter hat. Sie muss aber nicht da bleiben, weil sie nicht mag. Na, sie kann überall hin. Der Gläuber wird ihr freilich zureden, dass es bleibt, weil er ihm Hoffnung macht, dass er mehr kriegt. Ist das geschrieben, dass die Alte mit ihrem Geld tun kann, was sie mag? Fragte der Reischelbauer. Es kann im Testament auch verbrieft sein, wer das Geld zum Kriegen hat, weil sie stirbt. Ja, das gibt's freilich, bestätigte Feichtel. Es kommt halt drauf an, wie es geschrieben steht. Hast du die Papiere nicht dabei, Emerenz? Ich hab's schon mitgenommen, antwortete die Salvermoserin und holte aus ihrem Korbe ein zusammengefaltetes, fettig glänzendes Papier hervor. Da kannst du das lesen, sagte sie und schob es über den Tisch zum Feichtel hinüber. Ich hab meine Brille nicht dabei, bedauerte der Schäfer. Und ohne Augenglas, da geht's halt gar nicht mehr. Früher Zeit habe ich ja jede Schrift lesen können, ganz frei. Aber jetzt werde ich halt auch schon alt. Mir geht's gerade so, sagte der Reischl. Geh, André, lies du. Du kannst besser umgehen mit dem Sach. Es hätte der Aufforderung nicht bedurft, denn André war schon längst an den Tisch herangetreten und sah über die Schulter des Feichtel weg mit vieler Neugierde in das Schriftstück hinein. Tu's her, sagte er und nahm dem Schäfer das Papier aus der Hand. Das werden wir schon noch zusammenbringen. Er las, wie es schien, nicht ohne Aufregung, aber doch ziemlich geläufig, indem er mit dem Finger nachfuhr und die Worte halblaut vor sich hinmurmelte. Ich glaube, jetzt kommt's, sagte er. Steht da was? Lies halt vor, drängte der Reischelbauer. Also, jetzt, da steht. Die Witwe Genoveva Salver Moser. Das ist Mutter, sagte Emerenz. Genoveva Salver Moser erhält laut der letztwilligen Verfügung des Erblassers einen vollen Kindsteil, so hin wie jedes der sämtlichen oben angeführten vier Kinder die Summe von 15.000 mit Worten 15.000 Mark. Also, das ist jetzt schriftlich, Gerichtsmasse, sagte der Feichtel triumphierend und blinzelte zum Reischelbauern hinüber. So ist ganz richtig, wie er jetzt der vier Kinder 15.000 Mark, nicht wahr? Wo steht das? Fragte der Alte vorsichtig. Da steht's, sagte André und wiederholte dem Vater die Stelle. Wie jedes der sämtlichen oben angeführten vier Kinder die Summe von 15.000 Mark. Oben angeführt. Da muss also ihr Name dabei stehen, bei die vier Kinder, fragte Reischl, den Alter und Erfahrung vorsichtig gemacht hatten. Freilich muss sie dabei stehen, erwiderte André. Das werden wir gleich haben. Da steht schon. Es sind erschienen viertens Emerentia Salvermoser, Tochter des Erblassers. Da feit sie durchaus gar nichts, fiel ihr Feichtlein. Weil ich einmal was sage, nachher ist gesagt, das ist so viel, als wir geschrieben, da gibt's gar nichts. Na ja, sagte der Reischl. Und da steht nix, dass die Alte mit ihrem Geld machen kann, was mag. Na, da ist nix geschrieben. Wie alt ist denn die Mutter schon, wandte sich die Reischelbäuerin an Emerenz. Meine Mutter? Ich weiß jetzt gleich gar nicht so genau. An 68, 70 Jahre wird schon bald sein. Da ist nimmer jung, da ist er jeder Tag geschenkt. Ist sie noch gesund beinand? Jo, sie ist ganz gut beim Zeug. Vor zwei Jahren ist sie nicht recht sauber gewesen, da ist sie 4 oder 5 Wochen bettlägerig gewesen. Der Feichtel hat ihr selbiges Mal geholfen. Jo, da habt ihr Zeit gehabt, dass ihr mich geholt habt, sagte der Schäfer. Sie hat einen kalten Trunk gemacht und da ist ihr zuerst das Blut gefroren und nachher ist ihr hitzig geworden. Was ist denn? Magst du die letzte Nudel nimmer essen? Fragte die Reischelbäuerin freundlich und schob der Emerenz den Teller zu. Na, jetzt mag ich gar nichts mehr. Sie sind bei Lora München in der Sendung Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper und ich mache heute eine Lesung, nämlich Ludwig Thoma Hochzeit. Diese Lesung widme ich dem Oktoberfest, weil der Ursprung für das Oktoberfest ist ja eine Hochzeit. Und ich widme sie dem Felix Jakowitz, der der Techniker ist und der mich von Anfang an hier im Lora begleitet. Lora ist übrigens ein tapferes, freies Radio, das durchaus auch ums Überleben kämpft und das sich verändert, wenn irgendjemand sieht zum Beispiel dieses Radio unterstützen würdet in ja, Wort und Tat. Ich lese jetzt weiter. Hochzeit von Ludwig Thoma. Und die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Der Immerenz gefällt die Sache. Und es hat auch niemand was gegen sie, also im Gegenteil. So wie sie sich jetzt da so aufgeführt hat, auch das gesagt hat, sie mag nicht so viel essen und so und dann doch gegessen hat, das haben alle anscheinend recht gut gefunden. Und so können die Alten jetzt den Hof übergeben und damit den Weg freimachen für eine Heirat. Immerenz, André und seine Eltern fahren nach Dachau zum Notar und werden begleitet vom Feichtl. Es ist früh los an dem Donnerstag in Dachau und so geht die kleine Gruppe erst einmal ins Wirtshaus, um die Zeit zu überbrücken, bis der Notar dann endlich für sie Zeit hat. Der Herr Notar war besserer Laune als vorhin und das war gut für beide Teile, denn die Verhandlungen, welche sich nunmehr zwischen den alten Reischelleuten und ihrem Sohne entwickelten, brauchten eine große Geduld. Die Summe, für welche der Hof abgetreten wurde, war schon vereinbart. 10.000 Mark, die mit 4% verzinst werden mussten und auf Hypothek liegen blieben. Hierin ergaben sich keine Schwierigkeiten. Desto mehr aber bei den Vereinbarungen über die jährlichen Austragsreichnisse und über die Inventarstücke, welche den Übergebern noch verbleiben sollten. Der alte Reischl wollte für sich und seine Ehefrau 3 Kleiderkästen und dieses Verlangen erregte bei André sofort lebhafte Entrüstung. Zu was braucht's es 3 Kästen? Mit 2 langt's es leicht. Das tät's grad mit Fleiß, dass mir recht tratzen könnt's. Weil wir es nicht brauchten, erwiderte der Reischl, nachher taten wir es nicht verlangen, das muss der merken. Ja, für was denn? Du bringst dein Gewand leicht in Ohrenkasten und Mutter hat doch auch keinen solchen Aufwand. Was wir haben, das wissen wir. Und was wir brauchen, das wissen wir auch. No, no, beschwichtigte der Notar. Bloß ich gleich oben ausfahre. Das hat keinen Wert. Geht's gar nicht mit 2 Kästen? Na, es geht nicht. Und bei es gang nachher mächte nicht. So muss drehen, fuhr André los. Da sieht man's, wie es ist, zwei Seits. Ist das auch noch ein Wort? Bei es gang nachher mächte nicht. Wegen dem brauchst du zu blären, meinte der Notar. Es ist halt einmal der Vater. Und was liegt denn auch an dem Kaster? Ist doch grad für so lang, wie die 2 Alte lebet. Das ist schon recht. Aber wir brauchen doch auch was für unser Gewand. Nachher müssen wir Sache als ein neuer kaufen. Das ist jetzt gleich. Jetzt ist aus mit dem Disputierer. Wir schreiben 3 Käste. Was wollt ihr da noch? Reischl gab seine Wünsche an. 2 Truhen, die wo in der oberen Stube stehen, mitsamt dem Inhalt, einen Tisch, eine Bank und 2 Stühle. Diese Forderungen gingen ohne längere Debatte durch. Es kamen weiter ein kleiner Schlüsselkorb, 4 Holzteller und 2 Schüsseln. Auch hierüber wurde nicht gestritten, obzwar Emerentia Salvermoser bemerkte, 2 Holzteller täten den nämlichen Dienst. Als sie aber die Reischlin die Frage vorlegte, ob das Sach schon ihr gehöre, lenkte sie ein und sagte, sie habe bloß gemeint. Beim nächsten Posten erhitzten sich die Gemüter wieder bedenklich. Reischl verlangte 4 Bienenstöcke mit den Bienenschwärmen. Mehrer wie 4 haben wir ja gar nicht, schrie André. Das tut ja nix, erwiderte sein Vater. Wie ich einen Hof übernommen habe, ist auch keiner da gewesen. Das beweist sich gar nix. Jeder kauft was zu wie zum Sach. Das Viech, was jetzt im Stall steht, ist vor 30 Jahren auch noch nicht da gewesen. Das kannst du gerade so gut sagen. Überhaupt hast du die mit den Impen nie abgemengt, sagte der alte Bockbeinig. So, allesamt habe ich auch da schon nicht da können. Und bei mir drum kümmert hätt, hast mich nicht zugelassen. Der Notar wurde ärgerlich. Da hört sich aber Verschiedenes auf, sagt er. Warum hat er das nicht daheim ausgemacht?
Dahinter ist doch kein Platz zum Streiten. Wenn sie so weitermacht, dann hocken wir in 6 Stunden auch noch da.
Ich streite nicht, erwidert die andere. Er soll halt nicht gerade so unverschämt sein. Was bin ich, du Psündefeuerwingerl, hast gehört?
Ruhe! Was ist denn das für eine Art und eine Manier? Auf der Stelle haltet das Maul, ihr Sakramento. Ich will euch etwas sagen. Keiner hat recht. Jeder lässt etwas nach und jeder gibt etwas zu. Du, wenn der sich an den Alten, nimmst 2 Steck und du, sagt er zum anderen, bist auch mit 2 zufrieden. Halb und halb, so ist recht.
Für was denn? Knurrte der Reischl. Er hat sich ja nie nicht mit den Impen abgegeben.
Das ist nicht wahr, brüllt der andere. Was? Hast nicht gesagt, mit den Malefizviecher ist nichts aufgerichtet. Auf dem Profit da zu tusten. Hast das nicht gesagt? Maulhalter, Ruhe, schrie der Notar. Entweder oder. Entweder ihr macht die Sache fertig oder ihr geht raus. Dann könnt ihr den Wirtschaft streiten. Ich stand da nicht her für euch. Will er da halb und halb, sonst mach ich Schluss.
Die nächste Station ist dann beim Pfarrer, wo zuerst die Formalitäten auch mit den Trauzeugen erledigt werden und dann folgt seine Belehrung ans Brautpaar, damit endlich das Aufgebot bestellt werden kann. So, sagte der Pfarrer, nachher können die Zeilen gehen, die Brautleute bleiben nur ein bisschen da bei mir. Zollbrecht und Langenecker entfernten sich und nunmehr lud der geistliche Herr den André und die Immerenz ein, auf dem Ledersofa Platz zu nehmen, während er sich ihnen gegenüber auf einem Sessel niederließ. Man merkte es dem hochwürdigen Herrn an, dass er an die Ausübung seiner amtlichen Stellung und Gewalt heranging. Sein Gesicht wurde ernst, die Stimme klang bedächtig und salbungsvoll und seine Rede begleitete er mit abgerundeten Bewegungen der rechten Hand. Ihr wollt also das heilige Sakrament der Ehe eingehen, hub er an, wisset ihr auch, welch einen wichtigen Schritt ihr tuet? André und Immerenz merkten, dass so eine Art Predigt kommen würde und richteten sich zurecht, wie sie dies in der Kirche zu tun pflegten. André drehte seinen Hut in den Händen und sah in eine Ecke des Zimmers. Immerenz saß etwas gebückt und blickte in ihren Schoß. Der Ehestand, fuhr der Pfarrer fort, ist unter allen Ständen der erste, älteste und verehrungswürdigste. Er ist der Grund und die Quelle der menschlichen Gesellschaft. Wer den Ehestand antreten will, muss zuvor wohl bedenken, ob er imstande ist, ein Hauswesen geschickt zu führen, Kinder gut zu erziehen und sich den Seinigen das tägliche Brot zu gewinnen. Wer heiraten will, der sehe nicht bloß auf Geld und Reichtum. Keine Heirat ist so gefährlich als wie die Heirat nach Geld. Da fragt man nicht, ob die Person häuslich, tugendhaft, geschickt oder ordentlich ist, sondern die einzige Frage ist, wie viele Tausende bringt die Person an barem Gelde. Und noch 2 andere Punkte sind bei der Geldheirat recht bedenklich. Erstens, man macht den Reichtum gemeiniglich um viel größer, als er ist. Und in dieser Sache wird oft entsetzlich gelogen. Oft macht man eine Person, die man gerne anbringen möchte, 1.000 Taler reich, da sie kaum die Hälfte aufzählen kann. Und manchmal verspricht man eine großmächtige Summe, entweder bar oder in Fristen. Und wenn es auf die Bezahlung ankommt, so sieht man kaum den 1/6 davon. Hier zwinkerte André ein weniges mit den Augen und dachte bei sich, dass einer schön dumm sein müsse, wenn er sich zuerst keine Gewissheit verschaffe. Und 2, sagte der hochwürdige Herr, gesetzt auch, man erhält die Summe, was nützt eine Person, die zwar reich, aber zänkisch, stolz, verschwenderisch oder eine dumme Gans ist. Ein Beispiel. Ein gewisser Bürgersohn auf dem Lande hatte von seinem Vater viele Güter ererbt und er war der Reichste im Orte. Er wollte eine recht vornehme heiraten und nahm sich eine Frau aus der Stadt. Diese brachte ihm Geld wie Laub, allein sie hatte von der Hauswirtschaft zu wenig Kenntnis wie ein neugeborenes Kind. Die Dernspuren hatten einen Hauptspaß mit ihr und betrogen sie vor ihren eigenen Augen. Einstmals kam sie in die Küche und da sah sie, wie eben die Magd von der Milch den Rahm abschöpfte und aß. Die Frau sagte, was tust du da? Die Magd antwortete, ich muss ja die Milch abschäumen und ehe ich den Schaum ins Feuer schmeiß, will ich ihn lieber essen. Damit ließ sich die junge Frau abspeisen. Man kann leicht denken, was das für eine Wirtschaft war. Bald danach kamen sie in Schulden und von den Schulden in die bittere Not. Als die Emmerenz von dieser Dummheit einer Hauswirtin hörte, vergaß sie den Ernst der Situation. Zuvor versuchte sie zuerst, das Lachen zu unterdrücken. Allein je mehr sie es hinunterwirkte, desto heftiger überkam es sie wieder, bis sie endlich nachgeben musste und hinter der vorgehaltenen Hand in ein unbändiges Gelächter ausbrach. Der Pfarrer hielt eine Weile inne und nahm eine Prise Schnupftabak, bis dass sich die Heiterkeit der Braut etwas legte. Dann fuhr er weiter. Wer glücklich heiraten will, der heirate auch nicht bloß nach Schönheit. Nichts ist vergänglicher als Schönheit und besonders die weibliche. Durch eine einzige Krankheit und oft schon bei dem zweiten Kindbett ist sie gänzlich verloren. Die vernünftige Liebe merkt vorzüglich auf die Schönheit der Seele, das heißt auf die Tugend und auf die schönen Eigenschaften, welche die Person besitzt. Ist das Weibsbild gottesfürchtig, sittsam, bescheiden und freundlich, liebt sie die Arbeit und versteht sie sich auf die Hauswirtschaft, so hat sie schon die allerschönsten Eigenschaften, welche mit keinem Golde zu bezahlen sind. Dem André kam die Rede etwas lang vor. Sie machte nicht genügenden Eindruck auf ihn. Er hielt den Hut vor sich und öffnete den Mund sperrangelweit zu einem Gähnen. Der hochwürdige Herr bemerkte dies wohl, allein er hegte durchaus nicht die Absicht, von dieser Rede, welche er seit nunmehr 20 Jahren jedem Brautpaar hielt, auch nur eine Silbe zu opfern. Er verstärkte seine Stimme und erreichte, dass André in die vorige Stellung zurückkehrte. Drei Tugenden müssen im Ehestande beachtet werden: die Mäßigkeit, die Schamhaftigkeit und die Reinlichkeit. Denn ohne diese wird die eheliche Liebe von keiner langen Dauer sein. Die Mäßigkeit macht alle Freuden angenehm. Wer recht gut und delikat essen will, der muss warten, bis er Hunger hat. Und er muss zu essen aufhören, sobald der Hunger gestillt ist. So auch da. Die Unmäßigkeit in diesem Stücke hat ganz fürchterliche Folgen, besonders für die Mannespersonen. Die Lebensgeister werden vermindert, die Eingeweide geschwächt, das Gehirn ausgezehrt, die Augen verderbt und entzündet. Alle Ärzte bestätigen dieses. Ebenso fleißig sollen Eheleute auch trachten, unter sich die Schamhaftigkeit zu erhalten. Da meinen aber wieder viele Eheleute, diese Tugend habe unter ihnen keinen Nutzen mehr und nach der Kopulation dürfen sie tun, was sie wollen. Allein das bringt erstaunlichen Schaden. Sie geben ihren Hausgenossen viele Ärgernis und machen sich bei ihren besten Freunden verächtlich. Auch Emmerenz zeigte jetzt einige Ungeduld. Sie richtete an ihrem Kopftuche, schnupfte oftmals auf und sah nicht mehr in ihren Schoß, sondern zur Decke hinauf. Dieses veranlasste den Pfarrer, wieder lauter zu reden, noch dazu, weil es gegen den Schluss hinging. Die Reinlichkeit, sagte er, ist eine reizende Tugend. Sie steht besonders dem weiblichen Geschlechte wohl an. Nichts ist widerwärtiger als Unsauberkeit und jede Frau soll sich hüten, dass sie durch keine schmutzige Gestalt sich grauslich macht. Diese Mahnungen beherzigt, bevor ihr in den Ehestand tretet und nehmet euch vor, nach diesen Grundsätzen zu leben. Dann wird die eheliche Liebe von Tag zu Tag stärker und ihr werdet einen dauerhaften Frieden und Segen in eurem Hauswesen haben. So, und jetzt könnt's gehen, fügte der Pfarrer hinzu. So, jetzt haben wir das auch und jetzt kann also endlich Hochzeit gefeiert werden. Der Hochzeitslader, Johann Angermeier genannt, also Johann Angermeier, den aber alle bloß Stackelhans nennen, trommelt die 200 Gäste zusammen und führt durch die Feier. Es wird an nichts fehlen. Erstaunlich ist, dass der Schäfer und Schmuser Feichtel tatsächlich nicht eingeladen wird. Ich meine, er ist immerhin der Anfang von Braut und Bräutigam. Er kommt aber trotzdem. Es geht, wie fast immer, alle bloß wieder ums Geld. Der Feichtel will vom André die 300 Mark, die er ihm eigentlich versprochen hat, und der André will sie ihm nicht geben. Seine Sicherheit, mit der er das versprochene Geld verweigert, macht den Feistel stutzig und der erkennt dann auch bald auf was, dass der junge Reischl hinaus will. Nämlich, die Emmerenz hat ihre Schmuserschuld bezahlt. Also ist sie die Auftraggeberin und nicht der André. Thomas lässt erkennen, dass es sehr wahrscheinlich zum Prozess kommen wird. Der Feichtel ist weder irritiert noch beleidigt, mei, er kennt halt seine Bauern. Außerdem war der Stackelhans wegen seiner Talente Hochzeitlader geworden. Das ist ein Amt, bei dem man vor allem eines guten Mundwerkes bedarf und es bildet bei richtiger Ausnutzung eine gute Einnahmequelle. Solange die Einladungen dauern, hat man beim Wirt frischen freien Tisch. Alles, was der Hochzeitlader isst und trinkt, geht auf die Rechnung der Brautleute. Die Eingeladenen lassen etwas springen und die Hochzeit selber trägt gut 50 Mark. Angermeier hatte sohin einigen Grund, sich über die vorhabende Heirat des jungen Reischelbauern zu freuen. Die Anzahl der Verwandten und Gefreundeten war eine große. Es mussten weit über 200 Personen geladen werden und manche wohnten 3 Stunden und noch weiter weg. Die Vorbereitungen brauchten reichlich 2 Wochen und da fast alle geladenen wohlhabende Bauern waren, musste ein schönes Trinkgeld zusammenkommen. Dies waren günstige Aussichten und der Stackelhans konnte mit Fug und Recht schmunzeln, als er seinen langen Bratenrock anzog, um nach Wunsch des Brautpaares mit der Ladung zu beginnen. Er steckte einen Strauß von Rosmarin auf den Hut und er eröffnete seine Tätigkeit, indem er sich in das Wirtshaus begab und eine gewaltige Zeche machte. Erst in später Nachmittagsstunde erinnerte er sich, was seines Amtes sei und ging in das Haus des Ökonomen Peter Weiß, welcher Bürgermeister von Pelham war. Als diesem die Ankunft des Hochzeitladers gemeldet wurde, holte er seine Bäuerin aus der Milchkammer und beide erwarteten nun mit würdigem Ernste, was ihnen verkündet würde. Johann Angermeier stellte sich vor sie hin, zog seinen Hut und begann. Zum heiligen Sakrament der Ehe hat sie versprochen, der ehrbare Jüngling Andreas Weidenschlager und die tugendsame Jungfrau Emerentia Salvermoser, die weil Gott der Allmächtige das ehrsame Brautvolk heute erfordert, dass sie alsbald das heilige Sakrament der Ehe antreten, so sollte ich anstatt dem ehrsamen Jüngling Hochzeiter, wie auch wegen der ehr- und tugendsamen Jungfrau Hochzeiterin euch freundlich in die Hochzeit einladen, von Gottes Gnaden zum löblichen Pfarrgotteshaus in Pelham, mal wo Rast hält der heilige Jakob, wie auch Gott und unsere liebe Frau, da werden sie am künftigen Donnerstag vor Kantate ihre priesterliche Einsegnung erhalten mit heiligem Amt, dass uns ein hochgeweihter Priester singt vom Anfang bis zum End, bis er uns aufgewandelt, das allerheiligste Altarsakrament, danach wird er uns geben, den St. Johannes Segen, den uns Christus der Herr hat selbst hergerichtet und hergeben, und wenn wir dieses alles haben verrichtet, in Ehren zu gehen wir zum Herrn ehrengeachteten Martin Schinkelwirt und Gastgeber all dort in seine Behausung und da werden wir eine hellklingende Musik hören, wie auch zu Ehren ein ehrliches Mahlgeld geben, denn über das Mahl gibt man 4 Mark, wie es in aller Hochzeiten der Brauch, so seid ihr als Vetter und Base auf das Allerfreundlichste geladen ein zum Hochzeit am Donnerstag früh zu Bier, Brot und Branntewein. Die weißischen Eheleute hatten aufmerksam zugehört und kein Wort von dem Spruch verloren, obwohl dies nicht leicht war. Denn der Stackelhans sagte ihn schnell herunter und hielt sich nicht lange auf, wenn ein Satz zu Ende war und ein anderer anfing. Er machte bloß eine Pause, wenn ihm der Schnaufer ausging. Aber dann tat er es mitten in einem Worte und kümmerte sich nicht darum, dass es auseinandergerissen wurde. Als Johann Angermeier schwieg, dankte der Bürgermeister und versprach zu kommen. Die Bäuerin machte den Hochzeitlader darauf aufmerksam, dass sie Nudeln gebacken habe und händigte ihm mehrere ein, nachdem er seine Zusage erteilt hatte. Unter der Tür verhielt sich der Stackelhans ein weniges und äußerte sich günstig über die Eigenschaften des Brautpaares. »Es sind alle zwei richtige Leute«, sagte er, »der andere mag arbeiten und kennt sie aus.« Wenn man es richtig betrachtet, hat er schon 2 Jahre lang einen Hof regiert. Der alte Reischl ist nichts mehr gewesen. Das weiß man ja. Angeschafft hat der Jung. Jetzt gehört es ihm auch zu, dass es Sache kriegt. Und der Thomas beschreibt dann noch ganz ausführlich die Hochzeitsfeierlichkeiten, was ich jetzt aber nicht mehr vorlese, denn wir sind am Ende der Sendung Nachrichten aus der Provinz, in der ich hätte einfach eine Lesung gemacht habe, nämlich Ludwig Thoma, Hochzeit.